So, ich lese den Predigttext aus Johannes 15, die Verse 1 bis 8. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Und eine jede, die Frucht bringt, reinigt er, dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht an mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt. Und man sammelt die Reben und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger.
Vielen Dank, Astrid, für die Lesung. Und liebe Geschwister und Freunde, bevor wir über den Text in Erntedank nachdenken, Erntedank ist ja ein sinnenträchtiges Fest. Denn die Dinge, für die wir danken, die uns vor Augen sind, sind ja ganz konkrete Dinge, Geschenke, die Gott hat wachsen lassen. Und deswegen danke ich erstmal Frau Ronsch. Johann hat wohl auch ein bisschen mitgeholfen, hier für den schönen Erntedanktisch heute mal. Und wir wollen uns darüber freuen. Ohne einen guten Erntedanktisch kann man nicht wirklich Erntedank feiern. Das ist meine feste Überzeugung. Damit wir auch sehen, wofür wir danken. Das nicht nur irgendwo im Kopf haben, sondern wir müssen es sehen, damit wir es mit unseren Sinnen auch erfassen können und dadurch innerlich auch, ich sag mal, in Schwingung kommen. Der schöne Honig da. Ich denke, da läuft dem einen oder anderen auch schon das Wasser im Munde zusammen. Nochmal ganz herzlichen Dank dafür. Nun ist es so, dass dieser Text in Johannes 15, 1 bis 8 eigentlich gar kein Erntedanktext ist. Beim Erntedank dient die geistliche Sicht, die wir einbringen, um die irdischen Gaben zu verstehen. In unserem Text dient die irdische Gabe, um Geistliches zu verstehen. Wir wollen den Erntedank aber nicht ganz außen vor lassen. In einer durch und durch materialistischen Welt darf das Licht der Güte Gottes nicht erlöschen. Wir halten daran fest, den Leib, die Seele, das Leben hat er allein uns gegeben. Dieselben zu bewahren, tut er nie etwas sparen. Wo dieses Wissen schwindet, drohen Maßlosigkeit, Mangel und Missbrauch. Der Volksmund sagt, Essen und Trinken hält Leib und Seele zusammen. Aber in Wirklichkeit erreicht die Nahrung die Seele erst, wenn sie im Licht der Güte Gottes genossen wird. Dürre und Trockenheit lassen uns den Vers von Matthias Claudius mit neuer Betonung sprechen. Nicht, er sendet Tau und Regen und Sonn- und Mondenschein, sondern immer mehr wird uns die Abhängigkeit deutlich von ihm. Er sendet Tau und Regen und Sonn- und Mondenschein. Wir stehen dafür, dass das nicht vergessen wird. Kein Versteckspiel hinter dem Klimawandel. Ich lade Sie ein, freuen wir uns und danken wir, um nochmal Worte von Matthias Claudius zu verwenden, und danken wir wie's Kind zur Weihnachtsgabe. Unserem Gott ist nicht nur unser geistliches Leben wichtig, nein, auch der Leib. Das irdische Leben ist ihm wichtig. Sonst hätte er den Menschen ja keinen Leib gegeben. Dann hätten wir ja auch als Geistwesen irgendwo das durch den Kosmos schwirren können. Nein, er hat den Menschen leiblich geschaffen. Und wir bräuchten dann auch nicht leiblich aufzuerstehen. Aber das ist es ja gerade, das Geheimnis und der Punkt der Auferstehung. Leiblich werden wir zum neuen und ewigen Leben erweckt. Jesus lehrt uns in der vierten Bitte des Vaterunsers beten: Unser täglich Brot gib uns heute. Damit sind aber nicht nur unmittelbar Essen und Trinken gemeint. Martin Luther erklärt im kleinen Katechismus folgendermaßen: Was heißt denn täglich Brot? Alles, was wir zur Lebensnahrung und Notdurft nötig haben: Essen, Trinken, Kleider, Schuh, Haus, Hof, Acker, Vieh, Geld, Gut, fromm Gemahl, fromme Kinder, fromm Gesinde, fromme und treue Oberherren, gut Regiment, gut Wetter, Friede, Gesundheit, Zucht, Ehre, gute Freunde, getreue Nachbarn und so weiter. Irdische Dinge im geistlichen Licht betrachten und verstehen. Erntedank lehrt uns beides: das Lebensnotwendige und was wir darüber hinaus haben, als Gabe der Güte Gottes zu verstehen. Dann aber auch den Bereich des sogenannten Weltlichen. Durch die sichtbaren Gaben sind wir ja praktisch schon da drin. Den Bereich des sogenannten Weltlichen nicht nur als Gegensatz zum Geistlichen zu verstehen, sondern als Aufgabe, den Willen Gottes hineinzutragen. Uns Christen fehlt so oft der Sinn für die Bedeutung der irdischen Dinge. Wir klagen darüber, dass der Paragraph 219a abgeschafft wurde und damit das Werbeverbot für Abtreibungen. Aber mehr Christen im Parlament hätten hier etwas ändern können. Es reicht nicht, weltliche Dinge als weltlich anzusehen und geistliche als geistlich. Es ist unverzichtbar, aber es genügt nicht, wenn wir nur Missionare aussenden. Wenn aber verfolgte iranische Christen nach Deutschland kommen, weil sie ihres Lebens nicht mehr sicher sind, und Sicherheit, werden sie wieder zurückgeschickt, weil ihnen die Bedrohung nicht abgenommen wird. Und die, die das entscheiden, keinen Sinn für sowas haben. Wenn Paulus in Römer 13 davon spricht, der Obrigkeit untertan zu sein, dann spricht er von einer anderen Obrigkeit als der unseren. Der Kaiser war ein absoluter Herrscher. Man gehorchte ihm oder man übertrat seine Gesetze. Er bestimmte allein, was im Reich galt. Und so war es in allen politischen Systemen bis in die Moderne. Auch bei uns entscheidet die Regierung, erlässt Gesetze und so weiter. Aber die demokratische Chance, den Staat und die Gesellschaft nach eigenen ideologischen Vorstellungen ohne wirkliche Revolution zu ändern, das haben die Studenten der 68er-Bewegung verstanden. Der Marsch durch die Institutionen, heute ernten sie ihre Früchte. Stinkig und faul, aber diese Früchte sind nun mal da. Ich bin der Ansicht, der Marsch durch die Institutionen wäre auch eine christliche Option. Oder vielleicht schon gewesen, ich weiß es nicht. Die Demokratie eröffnet die Möglichkeit, sich nicht nur zur Obrigkeit und ihren Bestimmungen zu verhalten, gegebenenfalls auch dagegen zu demonstrieren. Es gibt ein passives Wahlrecht. Jeder Bürger darf sich zur Wahl stellen, um ein politisches Mandat zu erhalten. Und dieses passive Wahlrecht erschließt die Möglichkeit, selbst ein Teil der Obrigkeit zu werden. Nur wenn Christen in die Entscheidungsgremien kommen dort mitwirken, dort mitentscheiden, können die Weichen anders gestellt werden. Es ist beispielsweise wichtig, wenn wir Politiker und anstehende Entscheidungen etwa im Bundestag beten, aber Christen, die mitbestimmen in diesen Gremien, sind unverzichtbar. Und nur so kann Gottes Wille und Gesetz in unserem Land zur Geltung kommen. Der Wille zur politischen Mitgestaltung und auch der Wille, politische Macht auszuüben, ist bei der gläubigen Christenheit in unserem Land weitgehend unterentwickelt oder überhaupt nicht vorhanden. Hier auch um Macht zu kämpfen, halte ich auch für einen Auftrag Gottes, um das Land vor dem Abgrund zu bewahren. Also sagen eben andere, wohin der Karren läuft. Und wir gehen auf die Straße und protestieren dagegen. Natürlich zu Recht, gibt es gar nichts abzulehnen, aber der Karren läuft. Hier stellt uns die vierte Bitte um das tägliche Brot in eine besondere und neue Verantwortung. Und die Gefahr, dass ausgerechnet die Bäcker in der Gefahr stehen, ihre Unternehmen schließen zu müssen, weil die Energiekosten zu hoch werden, zeigt uns an, wie unmittelbar die Bitte um das tägliche Brot und politische Verantwortung zusammenhängt. Irdische Dinge in geistlichem Licht betrachten. Erntedank lehrt uns beides. Das Lebensnotwendige und was wir darüber hinaus haben, als Gabe der Güte Gottes zu verstehen. Dann aber auch den Bereich des sogenannten Weltlichen, nicht nur als Gegensatz zum Geistlichen zu verstehen, sondern als Aufgabe des Auftrag des Willens Gottes, ihn in diese Welt hineinzutragen. Das geschieht durch Evangelisation, das geschieht durch Mission, das geht gar nicht anders. Aber hier geht es auch um den Auftrag, Macht in den Gremien zu erringen. Nur so lässt sich ein Hebel umwerfen. Auch hier, in dieser Sache, so ungewohnt sich das anhört, geht es um Frucht. Auftrag und Sendung Jesu an Menschen, die in ihm bleiben. Bei Frucht geht es nicht um Äpfel, Feigen, Birnen, es geht um Weinreben und Trauben. Mit dem Bild des Weinstocks stellt Jesus sich ins Zentrum des Alten Testaments und der alttestamentlichen Offenbarung. Zunächst ist der Weinstock ein Bild für das Volk Israel. Mit diesem Bild wird, wenn ich so sagen darf, das Volk Israel auch ein wenig geadelt. Denn der Wein galt als eines der edelsten Gewächse, was ja Gott auch immer wieder betont. Zeichen der Fruchtbarkeit. Als Josua und Kaleb mit 10 anderen Kundschaftern von Mose ausgesandt wurden, um das verheißene Land Kanaan zu erkunden, brachten sie eine riesige Rebe mit, die sie zu zweien an einem Stock trugen, als Zeichen der Fruchtbarkeit des Landes. Und im Psalm 80 heißt es, du hast einen Weinstock aus Ägypten geholt, hast vertrieben die Völker und ihn eingepflanzt. Nach einer jahrhundertelangen Periode durch die Geschichte der Richter und Könige resigniert Gott und klagt in Jesaja 5, wir haben vorhin gehört, was sollte man denn noch mehr tun an meinem Weinberg, als ich getan habe? Warum hat er denn schlechte Trauben gebracht, während ich darauf wartete, dass er gute brächte? Er lässt noch ca. 200 Jahre verstreichen, tut sein Möglichstes, um einen Sinneswandel in Israel zu erreichen. Aber in Jeremia kommt er zum gleichen Ergebnis wie bei Jesaja. Gott spricht durch den Propheten, ich hatte dich gepflanzt als einen edlen Weinstock, ein ganz echtes Gewächs. Wie bist du mir denn geworden zu einem schlechten und wilden Weinstock? Experiment misslungen. Kann man eigentlich nicht anders sagen. Schlussstrich unter die Sache. dass es noch eine Fortsetzung gibt von dieser misslungenen Geschichte. Fasst Martin Luther in diese Worte: Da jammert Gott in Ewigkeit mein Elend übermaßen. Er dacht an seine Barmherzigkeit. Er wollte mir helfen lassen. Er wandte zu mir das Vaterherz, fürwahr, es war für ihn kein Scherz. Er ließ sein Bestes kosten. Er sprach zu seinem lieben Sohn: Die Zeit ist hier zu erbarmen. Fahr hin, meines Herzens werte Kron, und sei das Heil dem Armen. Und hilf ihm aus der Sünde Not, erwirk für ihn den bittern Tod und lass ihn mit dir leben. Dieses Wort Jesu gilt in alle Ewigkeit. Ich bin der wahre Weinstock. Und sein und des Vaters Wille ist es, dass auch wir wahre Reben an diesem wahren Weinstock werden und bleiben sollen. Wer aus der Wahrheit ist, der höret meine Stimme. Es ist nun schon einige Jahrzehnte her, wir machten im Sommer Urlaub auf Borkum im CVJM-Heim und da entdeckte ich ein Bild an der Wand unseres Zimmers, das mich bis heute nicht losgelassen hat. In grober Holzschnittdarstellung war Jesus am Kreuz überproportional abgebildet. Am unteren Teil des Bildes entdeckte ich eine Person, die beide Arme um Jesu Füße und das Kreuz schlang. Sie presste sich mit ihrem ganzen Körper an Jesu Füße und schmiegte die rechte Wange ebenfalls an Jesu Füße. Das Bild strahlte eine solche Innigkeit der Hingabe aus, der Hingabe an den gekreuzigten Christus, dass ich es nie vergessen werde. Leider ist mir der Name des Künstlers entfallen. Mir fallen nur die Worte Jesu über die Sünderin ein: Wem viel vergeben ist, der liebt viel. Nicht genug mit der Botschaft, die allein von dem Bild des Künstlers ausging. Der Künstler gab ihm Worte mit zwei Liedstrophen: Herr, mein Hirt, Brunnen aller Freude, ich bin dein, du bist mein, niemand kann uns scheiden. Ich bin dein, weil du dein Leben und dein Blut mir zu gut in den Tod gegeben. Und du bist mein, weil ich dich fasse und dich nicht um mein Licht aus dem Herzen lasse. Lass mich hingelangen, wo du mich und ich dich ewig wird umfangen. Wer es nachlesen will, das sind die beiden letzten Strophen des Liedes von Paul Gerhardt. Warum sollte ich mich grämen? Habe ich doch Christus noch, wer will mir den nehmen? Beim Nachdenken über diesen Text hat mich vor allem eins bewegt. Nicht, ob ich eine dürre Rebe bin, ob ich ausreichend an ihm bleibe. Mich bewegt einfach der Dank, dass inmitten einer zerfallenden Kultur, gesellschaftlicher Auflösung, irrlichternder Kräfte und Gruppierungen der wahre Weinstock Jesus unverrückbar in diese Erde eingepflanzt und in der Ewigkeit verwurzelt bleibt. Und ich darf den großen Vorzug genießen, Rebe an diesem Weinstock zu sein. Super. Täglich neue Hoffnung und Zuversicht atmen zu dürfen. Der Erntedank erweckt in mir den Dank, dass ich Rebe an dem wahren Weinstock Jesus Christus sein und in die Ernte des Vaters eingehen darf. In dem Bild der Innigkeit, der innigen Umarmung Jesu, findet sich jeder wieder, um Worte des Psalms zu verwenden, der gerufen hat: Aus der Tiefe rufe ich Herr zu dir, Herr, höre meine Stimme. Oder mit Luther im Originalton der Buße. Aus tiefer Not schreie ich zu dir, Herr Gott, erhör mein Rufen. Dein gnädig Ohren kehr zu mir und meiner Bitte öffnest, denn so du willst das sehen an, was Sünd und Unrecht ist getan. Wer kann, Herr, vor dir bleiben? Ich vergesse nie den Augenblick in meinem Leben, als ich die Antwort auf diesen Hilferuf erfahren habe. Eine behinderte Frau, die viele Jahre an den Rollstuhl gefesselt war und auf so vieles im Leben verzichten musste, wurde einmal gefragt, was wünschst du dir denn noch in deinem Leben? Und da antwortete sie mit leuchtenden Augen, Herr, sprich noch einmal zu mir, dir sind deine Sünden vergeben. Das ist es. Das und nichts anderes. Diese Worte sind der wahre Sonnenaufgang im menschlichen Leben. Und aus dieser Quelle strömen auch die Worte, Choralanfänge, die uns alle bekannt sind. Herzlich lieb habe ich dich, o Herr. Meinen Jesus lasse ich nicht, weil er sich für mich gegeben. Oder das schöne Lied von Bach. Ich liebe Jesus alle Stund. Ach, wen sollt ich sonst lieben? Darum höre ich aus den Worten Jesu, bleibt in mir und ich in euch, die Sehnsucht der Liebe Jesus, dass die innige Verbindung zwischen mir und ihm, zwischen dir und ihm, immer bestehen bleibe. Es handelt sich ja bei der Beziehung zwischen zwei Menschen nicht um eine tote, statische Konstruktion, die starr in die Welt hineingestellt ist und die keiner vermitteln kann. Nein, es handelt sich dabei um pulsierendes Leben. Und alles Leben, und besonders auch die Liebe, kann auch auseinanderbrechen und hinterlässt tiefe Wunden. Und wenn bei Ehescheidungen betont wird, sie trennen sich in Freundschaft, so war die Liebe entweder nicht echt, oder es wird gelogen, dass sich die Balken biegen. Ich kann nicht sagen, ich liebe dich für 10 Jahre. Das ist kompletter Quatsch. Echte Liebe will immer den anderen ganz und will ihn immer ganz. Liebe muss sich immer wieder neu bewähren, damit dieses gelingen kann und ihre Treue erweisen. Und auch wenn Jesu Liebe niemals aufhört, so weiß er doch um die Wankelmütigkeit des menschlichen Herzens und der menschlichen Natur. Schon das Neue Testament kennt diese Gefahr. Paulus schreibt an Timotheus, Demas hat mich verlassen und die Welt lieb gewonnen. In Matthäus sagt Jesus den Jüngern, die Liebe wird in vielen erkalten. Und wir kennen den Satz aus den 7 Sendschreiben der Offenbarung in dem Brief an die Laodicea. Weil du aber lau bist und weder kalt noch warm, will ich dich ausspeien aus meinem Munde. In meiner Jugend im CVM sangen wir ein Lied, in dem eine Strophe lautet, halber Wille ist ganzer Verzicht. Halbe Menschen gefallen Gott nicht. Ja, heiß oder kalt, ja oder nein, Christen dürfen nicht lauwarm sein. Das hat sich mir so eingeprägt, dass ich das nicht vergessen habe. Diese Liebe Jesu hat eine sehr ernste Seite. Wo keine Frucht wächst, folgt das Gericht. Darum teilt er auch nicht. Er errettet ganz. Und darum teilt er auch nicht, ganz oder gar nicht. Jede Rebe, die nicht Frucht bringt, wird er wegnehmen und wird ins Feuer geworfen werden und muss brennen. Nun ist natürlich noch nicht genug mit dem Schneiden in diesem Text. Aber wir müssen deutlich unterscheiden zwischen Abschneiden und Ausschneiden. Ist ein ganz großer Unterschied, ja ein Kontrast. Abschneiden ist Gericht. Ausschneiden ist Gnade. Eine jede Rebe, die Frucht bringt, wird er ausschneiden, damit sie mehr Frucht bringt. Obwohl ich nichts von Weinbau verstehe, habe ich im Garten einen schönen Weinstock. Blauer Muskat. Und wenn die Trauben richtig ausreifen, dann ist das einfach ein Genuss. Aber ohne Ausschneiden geht es nicht. Das habe ich sogar kapiert. Überlässt man den Weinstock sich selbst, dann schickt er seine ganze Kraft in meterlange Triebe. Für die Trauben bleibt nichts übrig. Das Ende ist reiner Wildwuchs. Darum, lass es dir gefallen, wenn Gott etwas ausschneidet. Du gedeihst zur Freude des Vaters. Es gibt auch Menschen, bei denen dieser Gedanke Ängste hervorruft. Wie sieht das denn aus, wenn Gott mich beschneiden will? Muss ich mit schmerzhaften Erfahrungen rechnen? Kann das der Verlust eines lieben Menschen sein? Eine Krankheit? Wo will er denn in meinem Leben eingreifen und wie? Aber hier setzen wir falsch ein. Zunächst und vor allem beginnt das Beschneiden mit dem Studium des Wortes Gottes. Daran führt kein Weg vorbei. Der Hebräerbrief sagt es deutlich. Das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als ein zweischneidiges Schwert und dringt durch, bis dass es scheidet Seele und Geist, Mark und Bein, ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Da muss, sage ich von mir, gewaltig geschnibbelt werden. Und das wird wohl nie aufhören. Davon weiß, glaube ich, jeder etwas, der einigermaßen regelmäßig in der Bibel liest. Das Wort Gottes ist das Messer der Beschneidung. Das Studium der Schrift ist zusammen mit dem Gebet die Schlüsseldisziplin der Nachfolge, des Bleibens in Christus. Und Luther sagt, darum sollen wir Gottes Wort mit Furcht hören und mit Demut darin handeln und nicht mit unserem guten Dünkel reinplumpen. Es ist mit Gottes Wort nicht zu scherzen. Du kannst es nicht verstehen? Dann ziehe den Hut vor ihm ab. Es leidet keinen Schimpf und keine menschliche Deutung, sondern es ist lauter Ernst da und will geehrt und hochgehalten sein. Heinrich Kemmler zitiert in seiner kleinen Schrift Der Heilige Geist, Marschkompass Gottes, zitiert er Hermann Wetzel, der schreibt, es ist die ganze Heilige Schrift, das armselige Bettelgewand des Heiligen Geistes. Die Sprache ist zu klein, um die Fülle zu erfassen. Das Wort zu arm, um den Reichtum in sich zu bergen. Aber darum heißt es auch nicht, ich verstehe den Heiligen Geist, sondern ich glaube an den Heiligen Geist. Wer die Bibel aufschlägt, begegnet dem Heiligen Geist. Ganz einfach. Wer diesen Satz kapiert hat, hat die Bibel verstanden. Jesus macht eindeutig klar, der Weingärtner, Gott, will nur eins, Frucht, Frucht, Frucht und nochmal Frucht. Und schon Johannes der Täufer sagt, es ist die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt und jeder Baum, der keine Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Und Jesus greift dieses Motiv auf und sagt in Matthäus 7, ein jeglicher guter Baum bringt gute Früchte. Ein jeglicher Baum, der nicht gute Früchte bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Darum, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Derselbe Gedanke ist hier auf das Bild vom Weinstock angewendet und übertragen. Alles, wovon in unserem Text die Rede ist, dient nur einem Ziel: Frucht bringen. Gott will am Ende unseres Lebens Frucht sehen. Frucht, die durch den Heiligen Geist in uns gewachsen und gereift ist. Das ist kein einfaches Thema. Manche fragen sich, wie sehr muss ich mich denn anstrengen, um gute Frucht zu bringen? Wo ist denn meine Frucht, wenn ich sehe, was andere zustande bringen im Reiche Gottes? Was die für Gaben haben, bin ich dagegen nicht ein Versager? Ich machte einmal einen Besuch bei einer Frau, die im Sterben lag, aber nicht sterben konnte. Sie bat um das Abendmahl. Wir feierten das Abendmahl mit Beichte und Absolution, also Zuspruch der Vergebung. Und nachdem wir die Feier beendet hatten, hatte sie plötzlich Frieden gefunden. Sie sagte, jetzt kann ich gehen. Frage, hat diese Frau denn überhaupt noch Frucht gebracht? Muss Frucht sichtbar sein? Natürlich ist es wichtig, dass wir gute Evangelisten haben und sehen, wie Menschen sich bekehren. Und an Prochrist kann man denken. Dem Herrn ist zu danken, dass sich immer wieder Menschen bekehrt haben. Das ist so dringend notwendig. Da ist die Vorzeigegemeinde St. Martini in Bremen. Sie steht dafür, dass in ihren Mauern immer Gottes Wort zur Umkehr und Bekehrung gepredigt wird. Die Glaubensatmosphäre ist unmittelbar spürbar. Welcher Pastor leckt sich nicht die Finger danach nach einer solchen Gemeinde? Es ist richtig und es ist notwendig, wenn wir Erwartungen an unsere Predigt knüpfen, dass Menschen zum Glauben kommen und dass sie wiedergeboren werden. Ich las von einem Pfarrer, der über 25 Jahre lang treu das Evangelium gepredigt hat. Aber niemand hat sich bekehrt. In Matthäus 25, im Gleichnis vom Endgericht, sagt Jesus, ich bin hungrig gewesen, ihr habt mich gespeist. Ich bin durstig gewesen, ihr habt mich getränkt. Ich bin nackt gewesen, ihr habt mich gekleidet. Dann fragen sie zurück, wann haben wir das getan? Jesus antwortet, was ihr getan habt, einem unter diesen, meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Auch das ist drin. Es gibt Frucht, von der ich gar nichts weiß. Und das finde ich so tröstlich. Einfach zu tun, was Jesu Gebot und Wille mir sagt. Und dankbar dafür zu sein. Und nicht überlegen, was kommt dabei raus. Das genügt. Wer will schon wissen, wo die Frucht liegt in seinem Leben? In der vorhin erwähnten Schrift Heinrich Kemmlers vom Heiligen Geist verweist er auf die Hochzeit zu Kana. Und dort ist ja, das wissen wir wohl die meisten, während des Festes der Wein ausgegangen. Maria, die Mutter Jesu, weist Jesus darauf hin und er weist sie zurück. Aber sie sagt den Dienern, was er euch sagt, das tut. Und dann gibt Jesus den Dienern den Auftrag, 6 große Krüge mit Wasser zu füllen, das schließlich als köstlichster Wein geschöpft wurde. Wie wird denn das Wasser zu Wein? Durch die Diener? Sie hätten eine Lachnummer abgegeben. Aber auch nicht ohne die Diener. Füllt die Krüge mit Wasser, sagt Jesus. Die Diener hätten auch sagen können, was für ein Quatsch. Die wichtige Rolle dieser Diener besteht darin, sie haben dem Befehl Jesu gehorcht. Sie haben die Krüge gefüllt, dass davon Wein wurde, das war allein Jesu Werk. Wir merken vielleicht, neben Jesu Vollmacht rückt hier noch ein ganz anderer Aspekt ins Blickfeld, nämlich der Gehorsam. Ohne Gehorsam ist es schwierig, dass Frucht wächst. Bei der Speisung der 5000 standen die Jünger auch vor dem gleichen Problem. 5 Brote und 2 Fische. Sie sagen, was ist denn das für so viele? Nur weil sie auf die Anweisung Jesu ausgeteilt haben, sind alle satt geworden. Darum, Merksatz. Willst du Frucht, dann lerne Gehorsam. 2. Merksatz. Willst du Gehorsam lernen, dann lies die Heilige Schrift. Gottes Gebot ist keine Gesetzlichkeit. Gottes Gebot und Gesetz sind keine Moralreligion. Im Gehorsam bleibe und werde ich zur fruchtbaren Rebe am Weinstock Jesus Christus. Das Gebot ist der Lebensimpuls des Weinstockes, der in mein Leben hineinwirkt. Durch Gehorsam lasse ich den Lebensstrom des Weinstocks durch mich hindurchströmen. Das Resultat, die Frucht, wirkt er, wann und wo er will. Aber keine Angst, die Frucht wächst und reift. Frucht ist keine Leistung von mir. Sie ist dann die natürliche Wirkung meiner Beziehung zu Jesus. Wer von Frucht konkret sprechen will, muss natürlich auch Galater 5, Vers 22 erwähnen. Die Frucht des Heiligen Geistes ist Friede, Freude, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Glaube, Sanftmut, Keuschheit. Liebe, die für den Nächsten das Beste sucht. Freude, die immer wieder staunt über Gottes Herrlichkeit. Friede, der nicht abhängig ist von äußeren Bedingungen. Geduld, die mir so unsagbar schwer fällt. Freundlichkeit, auch dann, wenn ich in Zeitdruck bin. Lass mich mal, ich habe keine Zeit. Güte, die verzeihen und annehmen kann. Glaube als tiefe Hoffnung auf Gottes unbegrenzte Möglichkeiten. Sanftmut, die nicht mit Schwäche zu verwechseln ist, sondern aus innerer Stärke kommt. Keuschheit, die selten gewordene Tugend der Selbstbeherrschung. Während der Vorbereitung dieser Predigt rutschte mir dieser Vers aus Galater 5, Vers 22 in einen Kontext hinein, der eigentlich im völligen Widerspruch dazu steht. Ich habe ja fast 30 Jahre lang eine intensive humanitäre Tätigkeit im Kaliningrader Gebiet im heute russischen Ostpreußen verantwortet. Und es haben sich viele intensive, auch sehr vertrauensvolle Kontakte ergeben. Ich konnte in dieser Zeit tief in die Seele der Menschen und in die Seele des Landes blicken. Eine Transportfahrt wurde mir plötzlich besonders bewusst. Wir hatten eines Morgens den Kindergarten in Gavrilovo aufgesucht, unsere Hilfsgüter und auch etwas finanzielle Unterstützung dort abgegeben. Als wir wegfuhren, erzählte mir Luke Miller, meine Dolmetscherin, Folgendes. Die Administration war in dem Kindergarten und hat eine Kontrolle durchgeführt. Das geschieht in Russland oft. Administrationen können kontrollieren, wann sie wollen, wo sie wollen, wen sie wollen, beanstanden, was sie wollen, wie sie wollen, gutheißen, was ihnen gefällt. Ob es richtig ist, weiß keiner. Was sie wollen, das können sie tun. Alles ist durchsetzt von Misstrauen und Korruption. Überall rum wird es. Die Kommission konnte nicht einen Kratzer und nicht ein Stäubchen finden in dem Kindergarten, die sie hätten beanstanden können. Das ist ein Problem. Wo kann ich jetzt Strafen verhängen? Denn das ist ja ihre Aufgabe, Strafen zu verhängen. Nicht zu entscheiden, ob was gut oder schlecht ist. Ja, und dann hatten sie die Erleuchtung. Sie hatten in dem schriftlichen Bericht das Wort Gramm entdeckt, das stand drin. Und zwar war das Wort Gramm abgekürzt mit einem Punkt hinter dem G. Jetzt haben wir sie. Das ist ein entsprechendes Vergehen. Das Wort Gramm darf nicht mit einem Punkt abgekürzt werden, sondern es muss ausgeschrieben werden. Sie musste 3000 Rubel Strafe zahlen aus eigener Tasche. Das ist fast die Hälfte ihres Netto-Monatslohns. Das trieb mich um. Und abends sagte ich zu Ludmilla: Du, pass auf, das ist so ungeheuerlich. Wir fahren jetzt nochmal zurück und ich gebe dieser Frau das Geld. Das geht so nicht. Und sie saß wortlos da, dann sagte sie fassungslos: Wir wollen doch nur etwas Gutes tun für unsere Kinder. Und unser Staat macht uns nur Probleme. Wir erzählten das bei unseren Besuchen an anderen Stellen, die wir besuchten. Und wir erhielten die trockene Antwort: Ja, das ist so. Die Chefärztin in einem Kinderheim erzählte uns dann: Bei 2 Waschbecken in dem einen Waschraum der Kinder, die waren recht eng aneinander, es kam die Kommission und sagte: Zwischen diese beiden Waschbecken muss noch ein Waschbecken rein. Nun wusste jeder, der einen Zollstock in die Hand nimmt, dass das unmöglich ist. Da muss ich das Waschbecken zerklopfen, damit ein Teil überhaupt dazwischen passt. Also hat sie kein Waschbecken dazwischen gesetzt. Bei der nächsten Kontrolle kam die Kommission und sagte: Wo ist das Waschbecken? Ja, das passt doch nicht. Nein, 2000 Rubel Strafe aus eigener Tasche. Für das Versäumnis, dieses Waschbecken anzubringen. In Logowoje, einem völlig verfallenen Dorf an der litauischen Grenze, besuchten wir noch die Kindergartenleiterin. Viele Jahre hat sie in der verfallenen Gegend wie eine Löwin für ihre Kinder gekämpft. Und jetzt lag sie im Moment zu Hause mit Fieber im Bett, schwer erkältet. Und währenddessen verunglückte ein Kind im Kindergarten. Unter der Aufsicht ihrer Stellvertreterin. Nun gab es ein Gerichtsverfahren, ganz klar. Die Stellvertreterin wurde nicht belangt. Du bist die Leiterin, du bist verantwortlich, du wirst bestraft, auch wenn du nur im Bett liegen kannst. Sie wurde verurteilt zu einer Strafe von 1.000 Euro. Wer das richtig verstehen will und in russische Währung umrechnet, der merkt, es ist fast ein Dreiviertel, der Nettolohn von fast für ein Dreivierteljahr. Ja, voller Tränen war sie fast irre geworden an ihrer Einstellung. Und sie sagte, ich fasse jetzt ein bisschen in eigenen Worten mir gegenüber: Dietrich, es ist falsch, Gutes zu tun. Du wirst nur bestraft und kriegst nur Ärger ins Haus. Wenn man mit diesen Dingen unmittelbar konfrontiert wird, den Leuten gegenüber sitzt, ihre Reaktion in dem, was sie bewegt, dann hat man mehr als zu schlucken. Und es war als ob die pure Bosheit fröhliche Burschen feiert. Warum dieser Ausflug zum Schluss? Die Worte in Galater 5, Vers 22 zogen mir diese Erinnerung quasi als Kontrast ins Gedächtnis. Plötzlich erfüllte mich ein starker Dank dafür, dass unser Herr in dieser auf Bosheit gegründeten Welt solche Frucht gedeihen lässt. Kann man manches Mal bald gar nicht fassen. Nichts braucht diese Welt mehr, als dass diese Früchte am Leibe Jesu wachsen und reifen. Und auch wir, die wir auch hier oft nur nach geistlicher Geborgenheit suchen, was ja auch richtig ist, lassen Sie uns eine starke Gemeinschaft sein, die bereitwillig Ihrem Herrn zur Verfügung steht. Und die Frucht in uns wirken kann. Frucht braucht uns. Uns hat er zum Licht der Welt bestellt. Uns hat er gesetzt, gute Frucht zu bringen. Haben wir Mut und Vertrauen in ihn, Viele Menschen bedürfen dieser Frucht, um in dieser Welt zu überleben. Ein Tag des Dankes. Dank für die Früchte des Feldes. Verbindet sich mit dem Dank für die Früchte des Heiligen Geistes. Erntedank. Danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.